기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Hallo und willkommen zum Onda-Info 376. Chimalapas ist der größte zusammenhängende Urwald Mittelamerikas. Aber nicht mehr lange. Holzfäller und Rancheros roden den Wald. Siedler, die aus angrenzenden Bundesstaaten vertrieben werden, machen nun den dort lebenden Indigenen den Grund und Boden streitig. Jetzt hat sich sogar die EZLN zu Wort gemeldet. Ihr hört dazu zwei ausführliche Nachrichten. Zwei weitere Notas beschäftigen sich mit der mexikanischen Polizei. Ende Januar wurde an der Küste von Oaxaca ein Journalist erschossen. Die Lokalpolizei soll in diesen Mord verwickelt sein. Der erste Beitrag führt uns nach Brasilien. Dort versucht das Arbeitsministerium gegen weit verbreitete ausbeuterische Arbeitsverhältnisse vorzugehen. Von Sklavenarbeit ist hier die Rede. Onda war vor Ort und sprach mit einigen Betroffenen. Den letzten Beitrag schickte uns die Berliner Kolumbien-Kampagne. Sie sind zurzeit vor Ort und berichten von der Ermordung des Aktivisten Carlos Pedraza. Angehörige und Freunde erinnern sich und berichten vom Hintergrund des Mordes. Viel Spaß beim Hören wünscht euch das Onda-Info-Team.
Onda Info, Nachrichten.
Im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca wurde am 25. Februar 2016 der Kommandant einer Polizeieinheit verhaftet und des Mordes angeklagt. Jorge Armando Santiago Martinez stand der Gemeindepolizei von Santiago Jameltepec, einer Küstengemeinde an der Grenze zu Guerrero, vor. Er soll im Januar diesen Jahres den Journalisten und Aktivisten Marcos Hernández Bautista erschossen haben. Ein weiterer, bereits Anfang Februar in Acapulco verhafteter Polizist, soll ebenfalls an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein. Nach dem Mord am 21. Januar wurde die gesamte Gemeindepolizei von Santiago Jameltepec vom Dienst suspendiert. Gegen einen Teil der Beamten wird in zwei weiteren Mordfällen ermittelt. Als Motiv für den Mord an dem Korrespondenten der Lokalzeitung Noticias Voz e Imagen de Oaxaca sehen Kollegen neben dessen journalistischer Tätigkeit sein politisches Engagement. Hernández Bautista war Gemeindevertreter für die neue Linkspartei Morena. Als solcher unterstützte er die Bürgerbewegung gegen den Bau des von der Regierung Peña Nietos geplanten Staudamms Paso de la Reina. In seinen Artikeln berichtete Hernández Bautista aber auch kritisch über die Klientelpolitik in der Küstenregion Oaxacas. Laut seinen Recherchen konzentriert sich dort die ökonomische und politische Macht in den Händen weniger Familien. Die meisten dieser Familien stehen der Regierungspartei PRI nahe.
Free Nestora Now. Mit diesem Hashtag forderten Twitter- und Facebook-Nutzer den US-amerikanischen Außenminister John Kerry am vergangenen Wochenende dazu auf, sich für die Freilassung der Aktivistin Nestora Salgado einzusetzen. Nestora Salgado besitzt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, kehrte aber nach über 20 Jahren aus den USA in ihr Heimatland Mexiko zurück. Im Bundesstaat Guerrero wurde sie als erste Frau zur Anführerin einer legalen Gemeindepolizei. Unter Salgados Führung nahm die Gemeindepolizei der Gemeinde Olinala Verdächtige fest und hielt diese in Gewahrsam. Am 21. August 2013 wurde Nestora Salgado deshalb unter dem Vorwurf, Menschen entführt zu haben, vom Militär festgenommen. Anfang Februar 2016 entschied ein Gremium der Vereinten Nationen, dass Nestora Salgados Festnahme willkürlich und nicht rechtmäßig sei, da sie nicht als Privatperson, sondern als Teil einer legalen Sicherheitseinheit gehandelt hatte. Das Gremium begründet seine Entscheidung zudem damit, dass Nestora über 2 Monate lang der Kontakt zu ihrer Familie und Anwälten sowie adäquate medizinische Versorgung verweigert wurde. Dass das Militär Zivilisten auf Verdacht festnimmt, obwohl die nationale Sicherheit nicht gefährdet ist, sei darüber hinaus besorgniserregend. Zu Nestoras dritten Geburtstag hinter Gittern riefen Unterstützerinnen in den USA und Mexiko dazu auf, den Druck auf die mexikanischen Behörden zu erhöhen. Es versammelten sich am Sonntag, den 28. Februar, über 100 Menschen vor dem Tepepan-Gefängnis, um ihre Solidarität mit Nestora Salgado kundzutun. Zudem wurde per Twitter und Facebook dazu aufgerufen, von US-amerikanischer Seite aus Druck auf die mexikanische Regierung auszuüben. Der Professor John Ackerman sagte dazu, dass die mexikanische Regierung sich nicht für lokale Meinungen interessiere, für die internationale öffentliche Meinung jedoch schon.
La zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca tiene décadas, sexenio tras sexenio, de problemas que no se solucionan. Los enfrentamientos siguen. Gabino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aprovecha el silencio chiapaneco y levanta la voz, como lo hizo este 6 de enero, señalando a gritos que su gobierno va a seguir defendiendo el territorio oaxaqueño. Y damos seguimiento puntual a la controversia constitucional que hay con Chiapas, en la que Oaxaca reclama la propiedad de sus terrenos en la zona de Los Chimalapas.
Los Chimalapas ist der größte zusammenhängende Regenwald Mittelamerikas und eine der grünen Lungen Mexikos. Er befindet sich im Istmo de Tuanatapec, an der Grenze von Oaxaca zu Veracruz und Chiapas. Der zu großen Teilen unberührte Tropenwald beheimatet unzählige Pflanzen- und Tierarten, die größte Vielfalt an Flora und Fauna in der Region. Und er ist die Heimat der Indigenen vom Volk der Soque, die mit ihrer traditionellen Lebensweise den Wald bis heute erhalten haben.
Doch seit mehr als 50 Jahren dringen aus dem benachbarten Chiapas Holzfäller und Viehzüchter nach Los Chimalapas ein und zerstören den Regenwald. Dabei werden sie aktiv von der Regierung unterstützt. Um die illegalen Aktivitäten der Eindringlinge zu verschleiern, gründete sie neue Siedlungen auf dem Land der Zucker. In diese siedelte man aus anderen Regionen stammende Indigene um, welche ihr Land durch Großprojekte verloren hatten. Die dadurch künstlich geschaffenen Landkonflikte sollten den fortlaufenden Landraub durch Holzfäller und Viehzüchter vertuschen helfen.
Trotz des jahrelangen friedlichen Protestes der Zoque-Indigenen und zahlreichen Versprechen der Regierung Oaxacas, die illegale Landnahme zu beenden, dringen weiter Siedler aus Chiapas und Veracruz nach Los Chimalapas vor. Als Heiligabend 2015 die Bewohner von San Francisco La Paz 4 Siedler bei der Landbesetzung erwischten, nahmen sie diese fest. In einer Pressekonferenz hieß es, dass die Eindringlinge verhaftet wurden, weil man der nicht eingehaltenen Versprechen der Regierung Oaxacas müde ist. Darüber hinaus wird die Räumung von 3 Gebieten gefordert, die unberechtigt durch Siedler aus den Nachbarstaaten in Besitz genommen wurden.
Nach der Verhaftung der Siedler spitzte sich die Situation in der Grenzregion zwischen Oaxaca, Chiapas und Veracruz weiter zu. Die Gemeinden der Region befinden sich in Alarmbereitschaft, da sie mit Racheakten der Siedler rechnen. Mitte Januar reiste deshalb eine Menschenrechtskarawane zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Beobachtung der angespannten Situation nach San Francisco La Paz. Einen guten Monat später brachte eine zweite Karawane Hilfsgüter in das Dorf, in dem sich mittlerweile die Versorgungslage dramatisch verschlechtert hatte.
Ende Januar übergab die Gemeindeversammlung San Franciscos 2 der festgehaltenen Siedler der Staatsanwaltschaft Oaxacas. Damit wollte sie zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes beitragen. Der Übergabe vorausgegangen war eine Übereinkunft zwischen ihr und den Regierungen von Oaxaca, Chiapas und Veracruz, rechtliche Schritte zur Räumung des besetzten Landes einzuleiten.
Da auch einen Monat nach der Vereinbarung von staatlicher Seite keine konkreten Schritte unternommen wurden, diese umzusetzen, warnen Vertreter von Nichtregierungsorganisationen vor einer weiteren Verschärfung des Konfliktes. Wenn nicht bald gehandelt wird, könnte es zu bewaffneten Auseinandersetzungen und Blutvergießen kommen, wandten sie sich an die Regierung Oaxacas. Wie notwendig schnelles Handeln ist, zeigt ein Vorfall Ende Februar 2016. Bewohner von San Miguel Chimalapa, einer weiteren Gemeinde in der umstrittenen Region, wurden während der Begehung der Grenzregion mit Chiapas beschossen. Tote oder Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht. Mexiko. In einem Ende Februar veröffentlichten Comunicado äußerte sich die EZLN unter anderem zum Konflikt in Los Chimalapas. Die Zapatisten warnen in diesem indigene Kleinbauern aus dem Chiapas davor, sich in die Grenzregion zu Oaxaca umsiedeln zu lassen. Die Regierung biete ihnen zwar Siedlungsraum in Los Chimalapas an, wenn sie ihre Dörfer zugunsten von Großprojekten aufgeben, sie verschweige dabei aber, dass es dort jetzt schon aufgrund von Landkonflikten Auseinandersetzungen zwischen Kleinbauern aus Oaxaca und Chiapas gibt. Diese werden sich in Zukunft verschärfen, heißt es in dem Kommuniqué weiter. Denn die Strategie des staatlichen Populismus ist es nicht, die existierenden Probleme zu lösen, sondern sie an andere Orte zu verlagern.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Vor fast 130 Jahren wurde Sklaverei in Brasilien abgeschafft. Doch bis heute ist Zwangsarbeit ein weit verbreitetes Problem. Regelmäßig kontrolliert das Arbeitsministerium verdächtige Betriebe im ganzen Land und stößt immer wieder auf ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Der Bauer Francisco dos Santos hat es am eigenen Leib erfahren. Auf der Suche nach Arbeit verließ er sein Zuhause im armen Bundesstaat Piauí und zog in den reichen Süden nach São Paulo. Sein neuer Arbeitgeber ließ ihn über 12 Stunden täglich auf einer Zuckerrohrplantage schuften und behandelte ihn wie einen Leibeigenen. Nach einigen Monaten konnte er flüchten. Sein Schicksal kann sich jederzeit wiederholen.
Oft zwingt eine schwierige Lage zur Migration. Das ist eine Zwangslage. Auch wenn du dir der Gefahr bewusst bist, wirst du in der Not, bei Arbeitslosigkeit, jeden Job annehmen, um zu überleben. Aufklärung ist also nicht genug.
Francisco dos Santos ist überzeugt, dass Armut und Ausbeutung Hand in Hand gehen. Die Statistik ist erschreckend. Allein im vergangenen Jahr haben Inspekteure des Arbeitsministeriums über 1000 Menschen aus sklavereiähnlichen Zuständen befreit. Die Zahl der unentdeckten Fälle dürfte ein Vielfaches betragen, glaubt Carlos Silva, Präsident der Gewerkschaft der Arbeitsinspekteure. Er weiß genau, worauf zu achten ist, wenn ein verdächtiges Unternehmen inspiziert wird.
Condições absolutamente indignas para ser humano estar.
Absolut menschenunwürdige Verhältnisse sind kein Trinkwasser zu haben, keine angemessenen Nahrungsmittel zu bekommen, keine richtige Unterkunft und keinen Zugang zu einem Badezimmer zu haben, auf dem Boden schlafen zu müssen. Es ist die Summe solcher Missstände, die die Betroffenen entmenschlicht.
Sklavereiähnliche Zustände sind im Strafgesetzbuch Brasiliens klar definiert und sollen mit hohen Geldstrafen und Freiheitsentzug bis zu 8 Jahren für die verantwortlichen Arbeitgeber geahndet werden. Werden Arbeiter befreit, haben sie Anspruch auf staatliche Unterstützung, die aber oft nicht umfassend gewährt wird. Katja Arruda ist am Arbeitsgericht zuständig, wenn solche Fälle zur Anzeige gebracht werden. Sie benennt die Unterschiede zur Sklaverei der vergangenen Jahrhunderte.
Bei der heutigen Sklavenarbeit bestehen andere Ausbeutungsverhältnisse als früher. Es ist eine Art Freiheitsberaubung, aber meist aufgrund von Schulden. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmer jemanden anstellt, der bereits hoch verschuldet ist, dann wird er gezwungen, nur dort einzukaufen, wo der Unternehmer das Sagen hat und wo die Preise viel höher sind. Schlussendlich arbeitet der Betroffene, ohne auch nur einen Pfennig zu verdienen.
Die Annahme, sklavereiähnliche Zustände kämen vor allem in der Landwirtschaft in abgelegenen Gegenden vor, stimmt nicht mehr. 3 von 5 der im vergangenen Jahr aufgedeckten Fälle ereigneten sich in urbanen Gebieten. Die Textilindustrie und das Baugewerbe stehen ganz oben in der Statistik. Dadurch kommen auch immer mehr Migrantinnen und Migranten in das Visier der Ausbeuter, berichtet Katja Arruda.
Recentemente nós temos visto denúncias de trabalho escravo na zona urbana.
In jüngster Zeit häufen sich die Fälle von Sklavenarbeit in den Städten. Das betrifft vor allem ausländische Arbeiter und Einwanderer. Viele Menschen aus Bolivien und Haiti sind zuletzt vom Arbeitsministerium befreit worden. Das ist eine neue Entwicklung und es ist notwendig, diese Kultur der Ausbeutung zu durchbrechen.
Brasilien hat im Kampf gegen die moderne Sklaverei einiges getan. Das Problem wird seitens der Regierung nicht vertuscht. Auch Gewerkschaften und Menschenrechtsgruppen sind aktiv, um diese Form der Ausbeutung einzudämmen. Doch an der konkreten Umsetzung mangelt es, kritisiert Staatsanwältin Anna Carolina Roman.
Die brasilianische Gesetzgebung ist sehr gut. Was uns fehlt, ist, diese Rechtsnormen auch effektiv umzusetzen. Diejenigen, die diese Verbrechen begehen, müssen verurteilt werden. Und die Strafen müssen vollstreckt werden.
Doch derzeit ist keine Besserung in Sicht, im Gegenteil. Konservative Unternehmerkreise und die Agrarlobby haben ihren Einfluss im Kongress ausgebaut. Mit allen Mitteln versuchen sie, die Reglementierung von Arbeitsverhältnissen zu unterlaufen. So hat der konservative Senator Romero Jucá ein Gesetzesprojekt auf den Weg gebracht, mit dem das Verbot von sklavereiähnlicher Arbeit verwässert werden soll. Seiner Meinung nach ist Ausbeutung im Strafgesetzbuch nicht genau genug definiert und sollte auch keine Bestrafung nach sich ziehen. Die Regierung versucht derzeit, die Initiative von Senator Jucá zu stoppen. Ein weiterer Rückschlag war die Entscheidung des obersten Gerichts, dem Arbeitsministerium die Veröffentlichung der Liste von Unternehmen, die Arbeiter versklavt haben, vorläufig zu untersagen. Ein Unternehmerverband hatte gegen die Veröffentlichung geklagt. Seitdem sammeln Aktivisten und Journalisten alle verfügbaren Daten zu sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnissen und geben die sogenannte Schmutzliste in Eigenregie heraus. Nun macht die Nationale Kommission zur Abschaffung von Sklavenarbeit gegen die Verharmlosung mobil. Ende Januar startete sie mit Unterstützung der für Arbeitsfragen zuständigen Staatsanwaltschaft eine Kampagne. Kommissionsmitglied Rafael Garcia Rodriguez erklärt, was mit der Kampagne Somos Livres, wir sind frei, erreicht werden soll.
Uma recente pesquisa realizada há alguns meses foi possível identificar que
Einer Umfrage zufolge ist Sklavenarbeit für die Mehrheit der Brasilianer ein sehr ernstes Problem. Diese Form der Ausbeutung wird von den meisten rundweg abgelehnt. Zugleich fällt es vielen Menschen schwer, Sklavenarbeit als solche zu identifizieren. Deswegen ist das wichtigste Ziel dieser Kampagne, deutlich zu machen, wann Arbeit in Ausbeutung umschlägt und unter welchen Umständen von sklavereiähnlicher Arbeit gesprochen werden muss.
Zahlreiche Politiker linker Parteien, Schauspieler und soziale Bewegungen unterstützen die Kampagne. Doch alle wissen, der Rechtsruck im Kongress und die Wirtschaftskrise bergen die Gefahr, dass die Zahl der Sklaven in Brasilien wieder ansteigt.
Und der Info? Nachrichten.
Vor einem Jahr, am 21. Januar 2015, wurde Carlos Pedraza ermordet. Der 29-jährige Kolumbianer wurde 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Bogotá erschossen aufgefunden. Der Absolvent der Pädagogischen Universität in Bogotá war Aktivist in mehreren sozialen Organisationen sowie der Bewegung der Opfer von Staatsverbrechen und dem Dachverband Congreso de los Pueblos. Carlos Pedraza war ein engagierter Aktivist und das war wohl auch der Grund für seine Ermordung. Zwei Mitglieder der Kolumbien-Kampagne Berlin waren bei der Trauerfeier für Carlos Pedraza dabei, die ein Jahr nach seinem Tod im Januar 2016 stattgefunden hat. Sie sprachen mit Freunden, Angehörigen und Wegbegleitern. Leonardo Luna, Sprecher des Congreso de los Pueblos, erinnert sich an Carlos. Er war nie in der ersten Reihe, hat sich aber viel mit der Strategie der sozialen Bewegung beschäftigt. Es gibt uns zu denken, dass es gerade jetzt, bei den Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Aufständischen, keinen Frieden für die soziale Bewegung gibt. Im Gegenteil. Sie führen einen ständigen Krieg gegen die soziale Bewegung. Sein Bruder Gustavo sagt über Carlos: Carlos war ein ganz normaler Mensch. Er ist seinen Prinzipien gefolgt, hat gearbeitet, war ehrlich mit sich selbst. Er wollte immer ein besseres Kolumbien, gute und freie Bildung für alle, einen anständigen Lohn, eine Agrarreform, damit die Bauern endlich eine Ernährungssouveränität haben. Seine Ideale leben weiter und wir werden sie nicht verraten. Die Gedenkveranstaltung für Carlos fand ein Jahr nach seinem Tod im Viertel Molinos im Süden von Bogotá statt. Es gab ein Fußballturnier gegen das Vergessen, eine Theaterperformance und Konzerte. Seine Freunde und Familie waren dabei. Gustavo Pedraza, der Bruder von Carlos, hat die Veranstaltung organisiert.
Es ist eine Jornada. Pues por la memoria de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, a un año de su desaparición.
Wir sind heute auf einer Gedenkveranstaltung für Carlos, ein Jahr nach seiner Ermordung. Es ist auch ein Jahr der Straflosigkeit vergangen, ohne dass der Staat irgendeine Untersuchung eingeleitet hätte. Für uns war es ein Jahr der Unsicherheit, der Trauer und des Schmerzes. Wir hoffen, dass wir mit solchen Aktionen wie dieser die staatlichen Behörden dazu bringen können, endlich ihre Arbeit zu machen. Sie sollen uns Ergebnisse liefern, auf die wir schon so lange warten.
Los actores del Estado, pues hagan su trabajo, simplemente que trabajen y que nos den los resultados que todos necesitamos y esperamos.
El martes 19 de enero a las 12 del día vamos a estar en el búnker de la Fiscalía a partir de las 12 del día. Todas las comisiones, todas las organizaciones sociales indignadas porque ha pasado un año y todo como si nada.
Am Dienstag, den 19. Januar, fand eine Kundgebung vor dem Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft statt. Dort forderten die Demonstranten, endlich Ermittlungen im Mordfall an Carlos Pedraza aufzunehmen. Die Mörder von Pedraza und ihre Auftraggeber sollen gefunden und verurteilt werden. Außerdem fordern sie ein Ende der Drohungen und Angriffe gegen Mitglieder der sozialen und Basisbewegungen in Kolumbien.
Mi nombre es Leonardo Luna, soy vocero del Congreso de los Pueblos.
Auch Leo war wieder dabei. Auf die Frage, wer Carlos denn umgebracht hat, sagt er: Wir von der sozialen Bewegung glauben, dass der Paramilitarismus immer noch aktiv ist. Damit stehen wir im totalen Gegensatz zur Regierung. Die behauptet nämlich, die Paramilitärs hätten die Waffen niedergelegt und jetzt seien nur noch kriminelle Banden übrig. Aber wir alle kennen die Mitteilungen der Vereinigten Selbstverteidigungskräfte AUC, der Águilas Negras und der verschiedenen paramilitärischen Gruppen, die soziale Aktivisten ermorden und bedrohen. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Paramilitärs dahinter stecken. Und wir können auch nicht ausschließen, dass die Armee oder staatliche Akteure in den Mord verwickelt sind. Und Carolina Torres vom Opferverband Movice betont:
Wir haben in Kolumbien so viel erfahren über das, was bei den Ermittlungen gegen den damaligen Geheimdienst rausgekommen ist. Seine Strategien der Ermordungen, der Drohungen und der psychologischen Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern. Nach all dem gehen wir davon aus, dass dies ein staatlich geplantes Vorgehen ist. Und deswegen finden wir, dass der Staat auch verantwortlich ist, das Leben der Menschenrechtler zu verteidigen. Wir glauben nicht daran, dass es sich nur um ein paar faule Äpfel handelt oder dass es um Einzelne geht, die ermorden, bedrohen und die soziale Bewegung einschüchtern. Wir glauben, dass ein politisches Kalkül dahinter steckt, das die soziale Bewegung einschüchtern und zum Schweigen bringen will. Und deswegen behalten sie diese Strategie um jeden Preis bei.
Der Mord an Carlos war nicht der einzige Mord an Aktivisten der sozialen Bewegung in Kolumbien. In den ersten 6 Monaten des vergangenen Jahres sind 34 Menschen ermordet worden, die alle für Frieden mit sozialer Gerechtigkeit gekämpft haben. In derselben Zeit sind über 300 Aktivisten mit dem Tod bedroht worden. In keinem dieser Fälle konnte die Staatsanwaltschaft irgendein Ermittlungsergebnis vorweisen. Für die Kolumbien-Kampagne ist klar, dass es sich hier um eine systematische Verfolgung politischer Basisorganisationen handelt und damit um eine Wiederholung eines Modells, wie es bereits in der Vergangenheit gegen andere soziale Bewegungen und politische Kräfte angewendet wurde. Laut Franklin Castañeda, Mitglied des Solidaritätskomitees mit den politischen Gefangenen, wird der Strafbestand Rebellion massiv gegen soziale Aktivisten, Menschenrechtler, Gewerkschafter, Studentinnen und Oppositionsmitglieder angewendet.
Wir sind überzeugt, dass der Frieden nicht mit Bedrohungen und Morden aufgebaut wird. Heute sehen wir, wie im Fall von Carlos, dass die sozialen Organisationen unter politischem Druck stehen. Der Ausdruck dieses Drucks ist die Ermordung an ihren Mitgliedern.
Lo que nos queda es hacer memoria para que los hechos como estos no se repitan.
Die Friedensgespräche in Havanna schreiten angeblich voran. Parallel erleben wir eine Reihe von Morden, Repressionen und Bedrohungen gegen Menschenrechtler, Aktivistinnen und soziale Proteste. Der kolumbianische Staat gibt keine Garantien. Vielmehr entlarvt er sich als Gewaltfaktor gegen die sozialen Bewegungen. Mayerly Garzón vom Congreso de los Pueblos behauptet.
Gerade im Rahmen der Friedensverhandlungen ist es unmöglich, über Garantien zu sprechen, wenn wir gleichzeitig umgebracht werden. Sie machen sich lustig über uns und lassen uns in Unsicherheit und Isolation. Aber trotzdem machen wir weiter. Wir bauen auf und wir werden diesen Fall nicht auf sich beruhen lassen. Wir werden weiter arbeiten, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu finden.
Un canto desde el sur por Carlitos Pedraza, una bulla por Carlitos que sigue aquí vigente y latente en las palabras. Que presente compite en cada sonrisa, en cada lucha, en cada acción constante y transformadora de estos territorios.
La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.